dieser Gedanke vom Multitasking, der ist schlichtweg vollkommener Schwachsinn.
Unglück entsteht oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge.
Also es hilft den Patientinnen und Patienten vor allem im Loslassen der Ängste.
Die Armen kennen ihre Probleme, die Reichen müssen raten.
Wenn du gesund bist, hast du 1000 Wünsche und wenn du krank bist, hast du einen Wunsch.
Nimm alle Religionen, sie haben eins gemeinsam, der Moment der Besinnung.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Ja, guten Morgen, Leon. Frisch, fromm, fröhlich, frei, sagte Tourenvater Jan immer. Das gilt mal heute so für mich gar nicht, weil ich bin schon im Savoy Hotel.
Okay.
In Köln. Und praktischerweise bin ich einen Tag eher angereist. Muss eigentlich erst heute hier sein, weil mit Till zusammen im Autokino Mülheim aufgetreten wird.
Aha.
Und gestern Abend ist mein Stammtisch angereist. Alle ins Savoy Hotel und dann Suizidversuch bis heute Morgen.
Okay, das heißt, die überschwängliche Anfangsfloskel hier gerade war der verzweifelte Versuch, dich wieder nach vorne zu kicken, ja?
Ja, und dich zu täuschen. Und vor allen Dingen mich. Das war der Versuch des Selbstbetrugs.
Hätte bei mir jetzt sofort geklappt, aber für dich, für dein Hirn nicht möglich, ja? Du liegst im Essig, oder was ist jetzt dein Zustand gerade? Was ist dein Gefühl?
Wenn ich diese intellektuelle Leistung in gut einer Stunde hinter mich gebracht habe, dann werde ich sehr glücklich in mich zusammensacken.
Ja, das ist natürlich schlecht, weil ich habe heute eigentlich sehr, sehr hohe Ansprüche an dich, wie jede Woche hier, klar, aber ja. Wir wollen ja über Achtsamkeit sprechen und wie komme ich so ins Jetzt, wie komme ich runter, und ich merke, mir fehlt eigentlich jedwede Art von persönlichem Zugang. Und ich weiß ja aber von dir, Flüssigbuttertrinker, dass du ja da durchaus Tipps und Tricks hast, deswegen bitte noch nicht komplett hier in Katerstimmung verfallen. Wie fühlst du dich?
Glücklich enttäuscht, gerade in diesem Moment.
Wovon denn enttäuscht?
Weil ich immer mal wissen wollte, was Achtsamkeit denn jetzt letztendlich wirklich ist.
Ja.
Ich habe mich natürlich auch nochmal wieder eingelesen, aber habe so an jeder Ecke gedacht, naja, Leon wird dir das gleich schon richtig erklären.
Also du hoffst auf mich und ich auf dich, das kann nur
genau. Gut, aber das ist ja vielleicht gar keine schlechte Voraussetzung, sich einem Thema mit Zuhörern zu nähern. Warum nicht?
Vielen Dank, dass ihr mich mit so vielen Nachrichten bombardiert habt, hätte ich fast gesagt. Ich habe mich sehr gefreut, weil da waren wirklich viele Ideen bei. Und wir können nachher vor allem, glaube ich, hier selber mal was live ausprobieren. Deswegen,
ja,
traumhaft.
Wir müssen natürlich, die Zuschriften gingen alle in eine Richtung, in ein Verständnis von Achtsamkeit. Und ich denke, wir sind ja noch nicht bei dem Thema, aber
wir müssen sehr genau hingucken.
Welche Berufsgruppe speziell das Thema wie sieht.
Ganz so einfach ist es ja nämlich tatsächlich nicht, aber wie gesagt, dazu später mehr. Sag mal erstmal nochmal kurz, als alkoholerprobter Fünf-Sterne-Hotelgänger, wie war denn überhaupt deine Weinprobe in Hamburg, in der Arena?
Es war interessant. Ich habe ja, glaube ich, hier auch schon zum Besten gegeben, dass ich null Ahnung von Wein habe. Und auch gar nicht danach strebe, aber das war gut gemacht. Die ganze Veranstaltung hieß Der Graue Star. Ich dachte, ich wäre damit gemeint, aber es ging um Grauburgunder, den Pinot Grigio, ja. Und der eben so unterschätzt ist, weil er gerade in den 80er und 90ern in jeder Pizzeria ausgeschenkt wurde, gern mal als offener Wein in der Karaffe. Naja, und dann haben uns getroffen in der Barclaycard Arena, wo ja, wenn sie stramm voll ist, sag mal so 12.000 Leute reingehen, sitzend. Und die war aber leer. Wir waren zu fünft, inklusive Ton und Kamera, und saßen da in dieser Halle und es wurden 6 Weine verkostet. Der Herr Wolf, Sommelier und Inhaber der großen Weinhandlung wolfweine.de, hat so durch das Programm geführt. Naja, und mein Vorsatz war so ganz wie die große Sommeliere nur anzutesten,
wollte ich sagen, das wird mich jetzt
zu schmecken, drauf rumzukauen und dann in den Eimer auszuspucken. Das, beim ersten Wein klappte das auch noch. Und beim zweiten habe ich dann schon das ganze Glas ausgetrunken. Und ab der dritten Flasche, also beim dritten Wein, habe ich mir selber immer schon nachgeschenkt.
Wieso war Wieso war mir und das so Abend klar, als du hier noch großspurig behauptet hast, du machst wie die Profis schön ausspucken und willst ja ganz. Es war so klar. Okay, gut. Und der Abend endete wie?
Ja, im totalen Chaos natürlich. Es ging dann zu Da Mario, das ist eine Pizzeria auf St. Pauli. Dann verlor sich die Spur so ein bisschen und ich wurde dann um 11 im eigenen Bett wach.
Aber warst du denn der Einzige, der da so ein bisschen an Gas gegeben hat? Oder?
Nö.
Nee,
haben alle mit. Nö. Ja, du weißt ja, also ich habe zwar keine Ahnung von Wein, aber ich kann Menschen durchaus begeistern. Und alle sprechen im Nachhinein von einem herrlichen Abend mit schlimmen Folgen am nächsten Morgen.
Ich muss ja auch sagen, Weinpromo aus meiner Sicht, das ist eine Ausrede für gehobene Kreise, um sich zu besaufen im Endeffekt. Nichts anderes. Schon, wenn wir ganz ehrlich sind, so diese ganze Drumherum. Du weißt ja am nächsten Tag auch nichts mehr, was waren jetzt nochmal die drei Rebsorten vom Champagner und was unterscheidet.
Ja, es gibt da glaube ich wenige. Das ist so wie in der Formel 1. Da gibt es eben die entsprechenden Fahrer, Lewis Hamilton, Vettel und so weiter. Und auf deutschen Straßen findet jeden Tag das statt, was so in den Köpfen der Fahrer abgeht, nämlich auch so, ich will vorne sein, ich will der Erste sein. Trotzdem gibt es nur diese Handvoll Fahrer. Und so ist es, glaube ich, bei Weinen auch. Du brauchst einen erfahrenen Gaumen, du brauchst wirklich Fachkenntnis, du brauchst vor allen Dingen Training. Das ist sehr, sehr wichtig. Und trotzdem war es für mich als Nicht-Weinkenner sehr interessant, zwischen zwei Weinfachleuten zu sitzen und auch auf bestimmte Sachen hingewiesen zu werden. Das ist doch und eben auch den einen gegen den anderen Wein, obwohl er von einer Rebsorte ist, abzuwägen. Ja, das war schon toll. Und ich habe gelernt, das kann man sich wirklich schon mal merken, wenn du das nächste Mal im teuren Restaurant bist, dass du einfach mal sagst, der Grauburgunder ist eine Mutation des Spätburgunders, also des Pinot Noir.
Ich bin selten
Grauburgunder, in Pinot Grigio.
Aber ich werde dann nächstes Mal das machen. Da und dann, wenn die mir den Wein servieren, werde ich einen Trick von deinem Kumpel machen und so diesen sterbenden Schwan neben dem Tisch auf dem Boden wälzend.
Das hat dir gefallen, ne?
Das hat mir sehr gut gefallen.
Können wir auch mal zusammen machen.
Ja, ich glaube, die würde ich sehr zutrauen, aber ich bin ja immer so eher der Reserviertere hier in unserem kleinen Gespann und habe das Gefühl, ich würde mich wahrscheinlich nicht trauen, obwohl ich es geil fände. Ja,
wir machen das als Therapie bei dir, dass du dich dann endlich traust.
Raffiniert, Konfrontation.
Also ja, wenn der Herr Doktor sich in der Billigpizzeria am Boden wälzt, dann wissen wir, wir haben eine neue Ebene erreicht.
Ich fange erstmal mit mir am Hermannplatz im McDonald's an, da fällt das nicht so auf, da bin ich einer von vielen, wenn ich auf dem Boden mich wälze, wenn die Cola scheiße war, aber steigern uns dann ins Berliner Mitte-Sternen-Restaurant. Ich hätte gerne einen Namen gesagt, aber wie gesagt, ich kenne keinen. Ja, das freut mich doch, es klingt doch aber erstmal alles, du bist bist du jetzt aber eigentlich ganz gut drauf dann.
Ja, ich bin ganz gut drauf. Also es hörte sich schlimmer an, als es war. Es ging so lange, ging es nicht.
Ich kenne dich hier so gut. Das haben wir alle raus.
Meine Stammtischkumpels sind ja auch alle so mein Alter. Die ziehen auch schon mal Nebenluft an so einem Abend. Immerhin schläft noch keiner ein. Das ist ein Minimalziel, was gestern erreicht werden konnte, dass alle wach blieben. Aber so ab 2:30 gingen dann auch die ersten ins Bett.
Das ist okay.
Aber jetzt immer schauen.
Das ist okay.
Ja, ist okay.
Nein.
Heute Morgen beim Frühstück habe ich mich gefreut, bin dann direkt auf Micky Beisenherz getroffen. Und der ist ja sehr diszipliniert. Er macht ja dreimal die Woche den Podcast. Und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee oder Apokalypse und Filterkaffee. So eine Art Presseschau mit seinen Worten, mit seinen blumigen, oft druckreifen Sätzen. Dann macht er ja noch den Podcast mit zweimal die Woche mit Olli Polak zusammen. Hat er noch so einen Sport
Fußball-Podcast.
Okay. Ja, und Micky ist wirklich sehr diszipliniert. Der war stieß er kurz dazu gestern Abend und sagte aber schon nach einer halben Stunde: Leute, ich muss mich vorbereiten auf meinen Podcast. Krass. Wahnsinn, ne?
Ja. Du dachtest, was ist das denn für ein Idiot? Ich sauf hier weiter, morgen der Windscheid, der muss es wieder rausreiten. Dann gehe ich da hin.
Ja, so ähnlich. Und es gibt eigentlich zwei Leute, die so fleißig sind. Das sind eben Micky Beisenherz und du.
Ja, klar.
In meinem näheren Umfeld. Und ich bewundere das. Ich war sogar heute Morgen um 6 für eine halbe Stunde wach und habe nur auf diesen Problem rumgekaut. Was hätte aus mir werden können, wenn ich so fokussiert und so fleißig wäre wie Beisenherz und Windscheid?
Ja. Total.
Ja.
Ich will es gar nicht wissen, was dann noch alles aus dir hätte werden können. Ich bin gestern bei meiner Arbeit auf so eine Formel nochmal gestoßen von Angela Duckworth. Das ist eine Wissenschaftlerin, die sich seit Jahren so mit dem Thema auseinandersetzt, wann Menschen am Ball bleiben. Ja? Also wie man irgendwie Erfolg erreicht. Und das sind zwei Formeln im Prinzip zusammengesetzt. Die erste ist, Talent mal bemühen ist Fähigkeit. Also irgendwas bringst du mit, ne? Aber dann geht es schon ums Bemühen, um überhaupt eine Fähigkeit aufzubauen. Und dann Fähigkeit ja. mal Bemühen ist dann Erfolg. Und da siehst du, da kommt zweimal,
also zweimal bemühen.
Ja, genau, das ist auch aus meiner Sicht genau der Punkt. Du hast sofort
das
erkannt.
Das ist so furchtbar.
Es ist so furchtbar.
Das ist so furchtbar.
Ja. Ja, aber das sagen die ganz klar. Ne? Es gibt also da wirklich eine ganze Reihe von Untersuchungen. Ja. Klar, ich würde jetzt, selbst egal wie viel ich übe, noch nach 30.000 Stunden im Schulorchester negativ auffallen. Aber vom Grundsatz her, Bob Dylan wurde ausgebuht am Anfang seiner Karriere. Hier Michael Jordan aus dem Highschool-Team, der Basketballer, geschmissen, ne? Und so Sachen halt. Und wenn du in deinem Bereich des Talents, was es dir mit auf den Weg gegeben hat, an die Spitze möchtest, musst du ackern. Aber ich glaube auch, dass du so jemand bist, und ich glaube, dass auch im Übrigen, ist psychologisch mal ganz interessant, dass du da mittlerweile, das haben wir ja hier auch schon öfter ausgearbeitet, einfach weiter bist, vom Grundsatz her, das aber noch sehr, sehr, sehr in dir drin trägst. Das ist immer wieder meine Wahrnehmung. Du bist auch sehr, sehr ehrgeizig davon getrieben, nicht zerfressen, würde ich sagen. Ich glaube, das warst du mal so, als du dann erzählt hast, wie heftig ihr da alles Atze gedreht habt. Aber mittlerweile bist du da einen Schritt weiter gekommen. Wobei ich befürchten würde, dass das doch auch Spuren in dir hinterlassen hat, diese Zeit, als du so eine Kombi aus Mickey Beisenherz, Hulk und weiß ich nicht wem, Spitzensportler warst. Oder?
Ich glaube ja. Ich glaube, das ist der Nagel auf den Kopf. Wenn ich so gefühlt, wenn du irgendwas machst, was du gerne machst, dann hast du ja oft das Gefühl, es ist keine Arbeit.
Ja.
So unser Podcast hier zum Beispiel empfinde ich einfach nur angenehm. Und es bringt mich weiter, es bringt mir neue Gedanken. Ich freue mich drauf, dass wir zusammen aufnehmen. Und ich, wenn mir einer sagen würde, ja, du hast doch heute schon gearbeitet, müsste ich erstmal nachdenken. Ist das Arbeit? Für mich nicht.
Nee. Ja, total.
Und man empfindet das dann so. Ja, und dann natürlich das Imposto-Syndrom, dass man immer denkt, man kann nichts.
Das Hochstapler.
Und irgendwann.
Dieser Hochstapler-Gedanke, ne?
Ja. Irgendwann wird man schon auffallen.
Irgendwann fliegt man auf. Was mache ich hier eigentlich auf dieser Bühne? Hier dürfte ich doch gar nicht stehen. Also, ja, du hast halt einerseits den Typen, der sagt, ich mache mich besser, als ich bin, und andererseits hast du Typen, die denken, okay, ich bin ja, es ist ja, oder die sind eigentlich ganz gut und haben dann die ganze Zeit die Sorge, so bin ich in Wirklichkeit nicht. Das finde ich, das, da sollten wir hier, da werde ich nochmal was rauskristallisieren für dich und mitbringen.
Dann nimm mal einen Stift, weil ich habe auch noch einen interessanten Beitrag, der mir gerade einfällt. Und zwar der Klaus-Jürgen Wusso, der Schauspieler Klaus-Jürgen Wusso, hat ja lange den Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik gespielt.
Ne? Klar. Staffeln geguckt habe ich, ja. Immer dienstags abends, ne? 19 Uhr, WDR.
Auf jeden Fall, Klaus-Jürgen Wusso wurde dann auch in Baden-Baden in der Fußgängerzone gerne mal angesprochen von Zuschauern. Mir tut es hier immer so weh, können Sie mal gucken, was könnte das denn sein? Ach, und so. Also wurde als Arzt wahrgenommen. Und das Beste ist, dass er, sagen wir so, im letzten Teil seines Lebens, er selber von dieser Rolle so übermannt war, dass er sich teilweise mit Herr Professor ansprechen ließ. Und jetzt gibt's einen Hard Fact: auf seinem Grabstein steht tatsächlich das Professor mit drauf.
Hammer. Ja, ist doch. Also unser Hirn ist wirklich ein Wahnsinnsding. Ne? Das biegt sich die Dinge so, wie es sie braucht. Krass.
Genau. Herr Professor, so in der Stimme von der Fußgängerzone. Gucken Sie mal. Und er dann so getragen als Burgschauspieler sagt, ja, haben Sie, Herr Winscheid, haben Sie das denn öfter? Und du sagst, ja, ja. Und dann sagt er nur, ja, dann haben Sie das jetzt wieder. So als Diagnose.
Nee, ich finde das gut. Ich glaube auch, dass man sich da unglaublich in Sachen reinsteigern kann, wenn du so ewig da drin hängst. Naja.
Self-fulfilling prophecy. Aber sagen wir, 10 Staffeln Schwarzwaldklinik sind dann doch kein Medizinstudium. Muss man einfach realistisch mal dazu sagen. Ne?
Nee, das stimmt.
Naja, sehr interessante Gedanken. Das geht schon in den Bereich Autosuggestion. Also quasi sich einzubilden, man wäre Professor der Medizin. Wunderbar. Ja, jetzt eben die wichtige Frage an diesen wunderschönen Tag. Wie geht's dir, mein lieber Leon? Was ist dein vorherrschendes Gefühl?
Ich bin so ehrlich gesagt sehr hoffnungsvoll. Gerade das wäre mein vorherrschendes Gefühl. Ich habe mit unserer Firma vom Schiff nochmal mit der Geschäftsführerin gesprochen, und die erlebt gerade einfach, dass das wirklich es wieder losgeht, sagen wir mal so. Ne? Und wir beide waren ja, glaube ich, hier immer klar, dass wir jetzt nicht voreilig und übers Knie gebrochen und nicht um jeden Preis. Ne? Aber so langsam merke ich, es war einfach, dass viele Daumendrücken scheinen zu helfen. Diese zweite Welle ist ja bisher zum Glück nicht gekommen. Drücken wir weiter, dass es nicht dazu kommt. Ne?
Es sieht ganz gut aus.
Es sieht irgendwie ganz gut aus. Und das,
gestern meine Trinkrunde, die ja circa einmal im Monat stattfindet. Da sind mehrere Mediziner dabei, besonnene Ärzte, wirklich keine Großmäuler. Und die waren doch auch sehr optimistisch. Ich muss sagen, dass ich fast der Pessimistische am Tisch war und meinte, ja, das Virus ist ja noch nicht besiegt. Aber dann haben sie mir eben darlegen können, dass aufgrund der Maßnahmen und aufgrund dessen, dass wenn irgendwo ein Fall ist, man den sofort einengen kann und das lokal bekämpfen kann, dass und dass die Behandlungsmethoden auch besser geworden sind, nicht mehr so eine große Gefahr darstellt, wie es war.
Ich drück uns so die Daumen. Auf jeden Fall merkst du das natürlich. Und ich finde das auch das, ne, vielleicht nochmal ganz interessant, wie ansteckend eigentlich Gefühle, Emotionen so auch in großen Massen sein können. Ne? Gab da mal eine sehr, sehr krasse Untersuchung, wo die mit hunderttausenden Facebook-Usern die Inhalte angepasst haben, die denen gezeigt wurden. Es war ethisch hoch umstritten, weil die Leute vorher nicht gefragt wurden. Und manche haben dann eben eher positive Inhalte gezeigt bekommen. Da wurde dann alles Schlechte weggelöscht und bei anderen andersrum. Und es zeigte sich tatsächlich ein Effekt, ne? Also diese Bubble, in der du unterwegs bist und auch die Gesellschaft im Großen, die wirkt auf dich. Und die Leute, die dann eben nur die positiven Nachrichten bekommen haben, die haben dann irgendwann auch angefangen, im Schnitt positivere Sachen selber zu schreiben. Wohingegen die mit den negativen eben auch dann so eher miesepetrig posteten. Und ich glaube, das ist jetzt gerade das, was wir auch erleben. Also so sehr uns das am Anfang alle zusammen runtergezogen hat, kann uns das jetzt hoffentlich auch wieder nach oben bringen. Wäre ja sehr, sehr schön. So, das ist jetzt gerade meine Hoffnung für den Sommer, ne? Wenn es jetzt so warm wird und du langsam so denkst, boah, draußen loslegen, keine Ahnung.
Ja. Aber hast du denn letzte Woche das neueste Elaborat unseres veganen Kochs gelesen? Ja,
ich habe es gespeichert und ich habe wirklich gedacht, es kann nicht wahr sein. Vor allem, wo du so dachtest, in dem Moment, wenn du da noch, was heißt dran glauben kann ich ja kaum noch sagen, aber wenn du dir das noch reinziehst und denkst, das passt für mich, dann würde ich wirklich sagen, ey, mach dir Gedanken, und zwar große, ne? Also mehr so auch nach dem Motto, geh irgendwo hin, hol dir einen Arzt, weiß ich nicht. Ich lese mal vor. Darum geht es bei Corona. Euer Ego soll in eine Cloud hochgeladen werden. Die Leitung in euren Körper wird gelegt durch eine Impfung und die darin enthaltene Nanotechnologie stellt die Verbindung her zur Cloud. Ihr sollt ungefragt unsterblich werden, damit ihr in dieser materiellen Welt verfangen bleibt und niemals euren Seelenfrieden bekommen könnt, niemals zu Gott kommen könnt. Das ist Satans Plan. Ja. Also, weiß ich nicht.
Unsere Oma hätte gesagt, den holen sie ab.
Wäre gut. Also ich, es ist auch so differenziert geschrieben, ohne Tippfehler, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ich bin orthografisch auch nicht so stark, aber da hätte ich dem jetzt anderes zugetraut. Und meine große Befürchtung ist, wenn der Präsident der USA sich hinstellt und sagt, trinkt Desinfektionsmittel.
Ja.
Das ist immer bei der großen Zahl ja die Problematik, dass es ein paar gibt. Ja. Bei denen das dann im Hirn die selbsterfüllte Prophezeiung
abhakt. Man sagt ja auch, man fragt ja auch, hast du Lack gesoffen? So im Sinne von, hast du noch alle Latten am Zaun? Und der hat Lack gesoffen.
Literweise. Ja. Haben wir eigentlich noch was von Xavier Naidoo gehört? Hast du da nochmal, du kanntest den ja so ein bisschen, hast du noch mal irgendwas mitbekommen? Oder ist der von der Bildfläche verschwunden?
Ich habe Angst vor denen mittlerweile.
Oh nein.
Ich möchte nie mit denen in einem Raum sein. Ja, so die letzten Äußerungen von ihm, die er dann gefilmt hat, das sah ja alles so aus, als würde Herbert Knebel sein neues Programm präsentieren.
Wahnsinnig.
Ne?
Ja. Wahnsinnig. Naja. Ja, schön. Aber dann geht es uns doch beiden gut. Ich darf noch kurz erzählen, dass ich in Berlin jetzt eine Mitbewohnerin auf Probe habe. Also ich kenne die schon. Genau, bin da der Meinung mittlerweile, so dieses Alleinewohnen, das ging mir doch sehr, sehr gegen den Strich. Ich habe mich dabei beobachtet, du weißt, ich bin nicht der allergrößte Hundefan und war dann besonders skeptisch, wenn Menschen mit ihren Hunden sprechen, ne, oder überhaupt Tieren, sagen wir mal allgemein, wo ich mir so dachte, oh mein genau. Gott. Also jetzt, wo es über den Namen vom Hund oder so einen Sitzplatz hinausgeht, so richtig so Gespräche, ne? Und ich habe dann aber mich selber dabei erwischt, und das ist jetzt nicht übertrieben, wie ich in Berlin in dieser Wohnung saß, eben alleine, weil ich da keine WG habe. Und anfing mit meinem Staubsaugerroboter nicht jetzt so richtig zu sprechen, aber so merkte, es ist so eine Verbindung, ne? Und ich hatte so Impulse, so was zu sagen, fahr da bitte nicht lang und kannst du mal leiser sein und so. Und merkte, okay, wenn du jetzt noch länger alleine wärst, dann könntest du auch mit deinem Hund sprechen oder eben mit dem Staubsaugerroboter. Und jedenfalls habe ich jetzt also eine Mitwohnerin und hoffe sehr, dass das so passt, wie wir uns das beide vorstellen. Zahnmedizinerin, angehende und total nett, sehr korrekt, und ich glaube, das wird mir gut tun. Also dieses hier in Münster 5er-WG und Berlin 1er-WG.
Mit dem Roboter zu sprechen, so fing es bei Xavier Naidoo auch an. mit einem Saugroboter.
Während den Anfängen.
Wo er dann nach 2 Jahren gemerkt hat, das war ein Rasenmäher.
Wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Genau. Oder gibt ja noch sonst Geräte, wo man sich das vorstellen könnte, mit denen irgendwelche Gespräche für einen Ofen, kannst du die Klappe auf und zu machen wie so ein Mund, aber ja, denke ich auch. Das ist so ein Alarmzeichen.
Wir hatten das Thema Einsamkeit ja schon hier und es treibt seltsame Blüten. Aber du bist ja ein sehr geselliger Mensch. Das kommt ja
dann genau, auch immer wieder. Genau, doch, raus. Eigentlich total. Ne?
Und eigentlich der typische WG-Bewohner,
auch das,
oder?
Auch das. Deswegen ist da jetzt diese Zeit der Einsamkeit für mich in Berlin abgehakt in der Wohnung. Draußen hatte ich ja den einen oder anderen Freund. So, jetzt muss ich aber.
Ob ich das noch erleben werde, dass du dann mit einer Frau so feste Verbindung eingehst, Papa wirst. So. Ja, interessant. Wir machen einfach
ich ruf dich an.
Jahrzehntelang weiter, damit ich das alles mitverfolgen kann.
Mir hat jemand geschrieben, als ich darum bat, so dieses Thema Achtsamkeit mal mit Inhalt zu füllen, weil ich ja gesagt habe, ne, ich habe überhaupt keinen persönlichen Zugang. Also wissenschaftlich habe ich mich schon öfter damit auseinandergesetzt und habe sehr, sehr krasse Sachen auch für heute vorbereitet, wo du wirklich denkst, okay, da verbindet vielleicht jemand wie ich, der ganz, ganz früher mal so erst dachte, esoterisch, ne, und irgendwie so komisch angehaucht und alles mit Blümchen und Quatsch und sowas. Ja. Er verbindet dann
das nichts mit Wissenschaft. Das ist die landläufige Auffassung auch von Achtsamkeit. Geil, ne?
Und das wollen wir heute mal auf den Kopf stellen, dieses Verständnis. Aber ich wollte eben von einer Zuschrift berichten. Da hat mir jemand geschrieben, erinnert euch noch, als Atze von seinem Moment im Wald erzählt hat, ne? Also alle Layer übereinander lagen.
Ja.
Und das sei doch nach dem Verständnis dieser Person Achtsamkeit gewesen. Und ich erinnere mich genau an den Moment. Weißt du hattest erzählt, dass du da spazieren warst und dann plötzlich, das war in der Folge Rausch, so richtig da reingezogen wurdest in dieses, in diesen Moment, in dieses Erleben.
Ja, genau.
Hast du das Gefühl, dass dir das regelmäßig gelingt, so diesen Zustand herzustellen?
Ja, ich arbeite da auch dran und so im Rahmen unserer beider, ich benutze das böse Wort wieder, Entschleunigung des Lebens, versuche ich morgens halt bei mir zu sein, achtsam zu sein. Jetzt habe ich das Wort leider schon gesagt, bitte noch nicht als Definition verstehen. Ja, ich versuche immer mehr Momente des Tages eben ganz für mich allein zu haben und im Hier und Jetzt, bewusst im Hier und Jetzt zu sein, mich auf meinen Atem zu konzentrieren und innerlich loszulassen. Ja, da habe ich immer mehr Übung drin und ich merke, wie mir das extrem gut tut.
Und ist denn deine Beobachtung auch, dass das einfach mit der Zeit wirklich dann besser wird, automatischer läuft?
Ja, das ist so, ganz klar. Ich habe ja vor langer Zeit, vor über 10 Jahren mit transzendentaler Meditation angefangen. Klingt schlimm, aber ist somit die leichteste Meditationsform. Und es ist wirklich so, je länger man das macht, desto einfacher gelingt es.
Was war denn damals der Impuls für dich zu sagen, das brauche ich jetzt?
Es war alles so viel. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Das waren die Zeiten, wo ich 300 Jobs im Jahr gemacht habe, wo so ein Atze-Hype auch da war. Die Serie lief, die Tour lief wie verrückt mit 180 Terminen im Jahr. Galas hier, Fernsehauftritte da und ich habe wirklich gedacht, wenn ich nicht jetzt irgendwas finde, wo ich wieder zu mir finden kann, dann werde ich durchdrehen. Ja, und deshalb.
Also warte mal ganz kurz, angefangen. So richtig, richtig substanzielle Angst auch, dass du dachtest, ich werde hier so ein Xavier Naidoo? Nee.
Nee, so nicht.
Attila Post wäre dir nicht passiert.
Aber einfach überspannt, wie man so im Volksmund sagt. Es war zu viel. Es gab nur die Möglichkeit, entweder werde ich hier so einen Break machen müssen, mal so ein Jahr aussetzen, oder ich finde eine Möglichkeit, mich tief zu entspannen.
Ja, also im Sinne von, du biegst dich ganz krass dann da in diesem Job in die eine Richtung und brauchst dann die das Loslassen wieder wie so eine Metallstange, die dann mal wieder locker gelassen wird, die nicht mehr auf Druck ist, in die andere Richtung.
Ja, wenn man es mal so mechanisch ausdrücken will. Aber wenn du Inseln am Tag finden kannst, wo du wirklich mal so in dich abtauchen kannst. Bei der TM, Transzendentalen Meditation, sagt man, man lässt sich fallen. Und wenn man Übung hat, ist das wie so ein Fahrstuhl, der abstürzt, Gefühl. Man sackt so durch, man schläft aber nicht, man sackt durch und ist so für vielleicht Millisekunden so in der absoluten Stille in sich. Und man kommt sofort wieder hoch und nimmt aber immer so ein Eimerchen Glück mit an die Oberfläche. Anders kann ich das nicht beschreiben. Und das ist wirklich so toll, wie sich's anhört. Und beschert mir sehr viel glückliche Empfindungen in meinem Leben.
Erinnerst du dich dann noch so an das erste Mal, als du das gemacht hast?
Ja, ich habe mich ja richtig in diese Technik einweisen lassen mit einer Lehrerin. TM-Lehrerin in Bochum, Bettina Winde, die das toll gemacht hat. Und dann, das ist wie so eine Art Weihe. Es ist, also für Nicht-Esoteriker ruft das vielleicht so ein bisschen Kopfschütteln hervor. Aber ich habe mich da voll drauf eingelassen und da kriegt man eben ein Mantra, was einem dann selber gehört, was man auch keinem erzählt. Und am Anfang, man macht so Viertelstunde, 20 Minuten eine Sitzung.
Mal ganz kurz, das Mantra heißt dann irgendwie so, du hast einen Gedanken, um den es jetzt dabei geht oder ein Thema.
Ich habe ein Wort, was ich, mittlerweile brauche ich das gar nicht
mehr. Dann darfst du uns verraten dann oder ist es immer noch geil?
Nee, darf ich nicht verraten. Und mittlerweile habe ich das gar nicht mehr bewusst vor mir, sondern es zieht einfach so durch die Hirnrinde. Naja, und am Anfang ist es schwer, einfach mal 20 Minuten still zu sitzen und zu versuchen, die Gedanken vorüberziehen zu lassen wie Wolken und keinen festzuhalten. Aber es ist tatsächlich so, je länger man das macht, desto einfacher wird's und desto tiefer kommt man auch runter.
Und hast du das dann mal so erlebt? Also ich stelle mir das tatsächlich wie eine sehr wilde Zeit vor. Es ist ganz witzig, dass wir gerade zu dem Punkt von eben, vom Start hier zurückkommen irgendwie, ne? So, dass man bei dir den Eindruck hat, da gab es auch mal diese ganz heftige, überspannte Zeit, wo du auch dann gerannt, gemacht, getan hast. Hast du dann das Gefühl, wenn man dann so richtig in sich eintaucht, wenn man dann sich wirklich so hundertprozentig konzentriert, dass da nicht auch sehr unangenehme Sachen dann zum Vorschein kommen können? Oder irgendwie, dass das auch eine schmerzhafte Erfahrung sein kann?
Naja, wir sind ja jetzt schon fast beim Thema, bei unserem Wort Achtsamkeit. Es geht ja nicht darum, sich auf eine Sache zu konzentrieren, sondern es geht ja darum, ganz weit aufzumachen und die Dinge vorbeiziehen zu lassen. Mhm. Ne? Und sich nicht, egal ob es positiv oder negativ ist, du sollst den Gedanken ja nicht festhalten, du sollst ihn ziehen lassen. Es geht um Loslassen.
Okay, sprich, du guckst jetzt in dem Fall, was du da gemacht hast, gucktest du dann damals ganz tief in dich rein, kamst dir nahe, hast du deine riesige Gedankenautobahn offen gehabt und hast aber wie so ein Beobachter am Autobahnrand gesessen und einfach drauf geglotzt. War dir jetzt egal, genau, wie die Autos aussahen? Manche waren schlecht, manche waren gut.
Genau. Ah, okay. Nimm mal das Bild des Waldes. Der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, so kann man es ja auch beschreiben. Gehst du aber so 100 Meter von dem Wald weg und betrachtest den von da oder 50 Meter, dann hast du ja ein anderes Bild und dann fällt dir der einzelne Baum ja gar nicht so sehr ins Gewicht, sondern du erfasst vielleicht den kompletten Wald als was sehr Positives. Open-minded. So Achtsamkeit ist ja im Englischen, glaube ich, auch Mindfulness.
Ja.
Ja, und darum geht es, weit aufzumachen. Das ist fast das Gegenteil von Konzentration. Bei Konzentration konzentrierst du dich auf eine Sache, auf einen Text, auf eine Arbeit, exemplarisch vielleicht der Goldschmied, der jetzt da den Diamant in den Ehering einsetzt. Ja, und bei Achtsamkeit bist du auch voll im Moment, aber du machst ganz weit auf, so weit wie es geht.
Ich frage deswegen so interessiert nach und auch so. Und auch so ein bisschen kritisch, weil ich immer merke, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, dann gibt's irgendwie so in mir die eine Seite, die sagt, ja, die Wissenschaft zeigt eindeutig, ne, da werden wir gleich noch drüber sprechen, in welche Richtung das geht. Und sobald ich dann aber so in diese Details komme, wie sehen die jeweiligen Übungen aus, wie sind die Bilder, die ich mir vorstellen muss, du hast gerade vom Wald gesprochen, ich habe dieses andere typische Bild der Autobahn, der Gedanken aufgerissen. Wir werden uns nachher auch nochmal ein paar Übungen angucken, dann werde ich immer so ganz schnell, dass ich denke, boah, da macht dann in mir so viel zu, ne? Was mich an mir ärgert, wo ich so merke, ey, da wird es mir so albern oder so, wie soll ich sagen, so wenig griffig.
Da möchte ich dir eine andere Geschichte erzählen, die dich da vielleicht an der Stelle wieder öffnet und nicht überkritisch sein lässt. Als ich letztens in der NDR-Talkshow saß, zusammen mit dem
Til Schweiger,
anscheinend alkoholisierten Til Schweiger und Tim Melzer und noch anderen, da saß rechts von mir Timon von Berlepsch. Timon von Berlepsch ist unter anderem Hypnotiseur. Und da denke ich ja auch immer, mein Gott, ne, was ein Hokuspokus. Und da hat er aber mit uns folgende Übung gemacht. Er hat gesagt, schließt doch bitte alle mal die Augen.
Kann ich das jetzt mitmachen?
Ja, bitte okay, mach's mal mit.
Habe ich gemacht.
Ich mach's jetzt so aus den Gedanken, ich hoffe, ich krieg's zusammen. So, und vielleicht können alle Hörer ja mal mitmachen. Das ist ein schöner Moment, kann ich euch versprechen. Weil ich eben auch kritisch war und gesagt habe, Hypnose, und dann ging's um Selbsthypnose. Und früher sagte man Autosuggestion und das meint dasselbe. So, und das machen wir jetzt mal alle zusammen. Also, wir schließen die Augen, atmen bewusst ein. Atme bewusst langsam aus. So, und jetzt stell dir bitte einen der schönsten Momente, den du in den letzten Jahren erlebt hast, vor. Versuch mal diesen Moment hervorzukramen. Das Schönste, was, einfach ein richtig schöner Moment, wo du sehr, sehr glücklich warst.
Mhm.
Lass dich in diesen Moment reinfallen. So. Und jetzt wird dieser Moment, den du dir gerade vorstellst, noch sehr, sehr hell. Als würde die Sonne an einem wunderschönen Sommertag scheinen. Alles wird hell. Alles wird hell. Atme nochmal tief ein. Tief aus. Und wir öffnen die Augen. Und normalerweise müsste es jetzt so sein, dass du was Positives verspürst.
Ja. Klar.
Und so funktioniert es. Und mehr ist es auch gar nicht. Und ich kann verstehen, dass der Wissenschaftler in dir sagt, ja, was ist denn da? Aber es ist Autosuggestion. Und so funktioniert Meditation auch eben. Und dann, wenn du es schaffst, dir solche glücklichen Inseln über den Tag zu bauen, das kann selbst der schärfste Wissenschaftler nicht schlecht finden.
Nee, das ist ja genau der Punkt. Es ist nicht der Wissenschaftler an mir, der hier sagt, oder der interessierte Wissenschaftler, der sagt, das passt nicht, denn die Wissenschaft zeigt eindeutig, es passt. Wie gesagt, ich habe da ziemlich krasse Studien nachher, über die wir sprechen müssen. Ja. Sondern es ist mehr so der Praktische. Das ist wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin jetzt nicht da so krass unterwegs, wie du da warst, als der Atze, den du gerade vor 10 Jahren beschrieben hast, aber so, ich weiß ganz genau, es wird mir gut tun und wenn ich es jetzt gerade so mache, wie wir es hier auch gerade gemacht haben, spüre ich ja auch, okay, das gibt mir direkt was. Und ich habe auch mal letztens so eine, da hatte irgendjemand auf Instagram sowas gepostet, wirklich so ein ausführlicheres Video, wo das einfach dann so erklärt wurde, so eine Guided Meditation, ne? Da habe ich da mal einfach mitgemacht, ein paar Minuten, und das war ja auch so, dass ich merkte, puh, okay, das macht ja doch wirklich was mit dir, aber ich krieg's nicht hin. Also ich habe das Gefühl, ich müsste mich so verbiegen, um das in meinen Alltag zu integrieren aktuell, so, obwohl ja, ich so genau weiß, es wäre so gut, ne?
Ja, puh. Ja, ich weiß, aber versuch mal dran zu bleiben. Und ich glaube, der Trick ist, dass man ganz klein anfängt, dass man vielleicht morgens nur 5 Minuten macht und wenn es passt, abends vielleicht nochmal 5 Minuten. Und davon ausgehend kann man das ja erweitern irgendwann. Aber mehr sollte man vielleicht am Anfang gar nicht machen. Oder diese Übung, die ich gerade gesagt habe, sich einfach mal auf einen schönen Moment konzentrieren, bewusst ein- und ausatmen. Das war jetzt keine 2 Minuten, was wir da gemacht haben.
Ja.
Und trotzdem verspürst du Glück.
Ja. Lass uns mal mit einer klaren Definition starten. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir uns vor Augen führen, dass Achtsamkeit darauf abzielt, dass du in diesen Hier- und Jetzt-Moment kommst, in die Gegenwart.
Ja.
Ne? Und dass es eben um das bewusste und absichtliche aktuelle Erleben geht. Also darauf möchte ich im Prinzip meine Konzentration richten. Und ich glaube, was essentiell ist, was du gerade schon angerissen hast, ist, dass es dann dabei nicht darum geht, zu bewerten, sondern dass man wirklich einfach aufmacht und kommen lässt. Also diesen inneren Autopiloten, mit dem wir, glaube ich, oft so durch den Alltag rennen, und dieses Gedankenkarussell, in dem ich mich immer wieder selber schwindelig wiederfinde, dass man das im Grunde versucht, für einen Moment aufzuhalten und die im Prinzip nicht mehr zu sagen, Augen zu und durch, sondern mal Augen auf und ich bin dabei.
So. Ja, das Nichtwertende ist, glaube ich, ganz wichtig dabei. Und ich möchte, lass uns doch mal auf das Wort gehen.
Ja.
Achtsamkeit. Lass uns einfach Acht nehmen. Hab Acht.
Ne? Total.
Das heißt ja sehr wach sein.
Ja.
Darauf Acht geben. Gib auf irgendwas Acht.
Ich glaube.
Und das müssen wir uns in dem Wortsinne immer wieder vor Augen führen, dass es darum geht, was zu achten.
Ich glaube auch, wo man so sehr stark zu neigt, und das ist das eben, was dem natürlich im Weg steht, beziehungsweise wo das gegenwirken möchte, dieser Ansatz, dass du eben permanent bewertest. Ne? Ich meine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen beim Thema Neid, dass du da auch wieder gelassener bist, und ich persönlich eben merke, boah, ich bewerte ganz schnell. Ne? Ich sehe irgendwen und bewerte das. Ich nehme irgendeine Kommunikation zwischen mir und jemand anderem wahr und bewerte das und sortiere ein und versuche zu verstehen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Mechanismus im Miteinander. Wenn du jetzt indifferent durch die Gegend rennst, dann verkommt das ja alles, was du tust, zu so einer Art Einheitsbrei. Deswegen, klar, du musst sortieren, du musst Entscheidungen treffen, du musst bewerten, war der jetzt nett zu mir oder war der gerade ein Arschloch?
Aber genau, ist ja auch ein Überlebens...
Nicht
nur Konzept, sondern ist überlebensnotwendig, ja.
Genau, nur was einfach ein Riesenproblem ist, wenn man sich so anguckt, wie wir dann auch mit uns selber umgehen, dass wir Dinge bewerten, die im Prinzip, ja, das wäre so wie der Streit darüber, ob Spinat schmeckt oder nicht. Ne? Einen schmeckt er dem anderen nicht. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bewerte jetzt meine Ängste und ich bewerte jetzt eine Wut, die in mir aufkommt, und ich bewerte jetzt meine Freude, die ich gerade verspüre, weil ich XY tue, dann mache ich im Prinzip etwas mit meinen Emotionen und mit meiner Gefühlswelt, wo ich mich einem großen Risiko aussetze, weil ich nicht mehr hinnehme, was da einfach kommt und dann schnell dazu tendieren könnte, dass ich sage, okay, das, was ich da fühle, das gefällt mir nicht. Diese Langeweile jetzt gerade, wo, was soll das denn? Es stört mich hier. Ich muss jetzt Netflix anschmeißen. Ich muss jetzt irgendwas datteln. Diese Wut, um Gottes Willen, die dürfte ich jetzt hier, ich darf ja jetzt hier nicht im Business-Meeting auf den Tisch schauen, die muss ich jetzt runterschlucken. Haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Und ich glaube, diese Momente, das ist dann so wirklich wie der Fußball, den du im Schwimmbad unter Wasser drückst, ne? Je tiefer du den drückst, umso krasser wird der dann irgendwann an die Oberfläche platzen.
Schönes Bild. Schönes Bild.
So. Und da dann halt wirklich zu sagen, ey, ich gewinne dieses Gewahrsam, ich erstelle dieses Achtsamsein, das ist, finde ich, echt der Ansatz. Und ich bin über ein Bild gestoßen, was mir sehr gut gefallen hat. Ein alter Zen-Meister wird gefragt von seinem Schüler, woran erkennt man denn einen erleuchteten Menschen? Und dann sagt er, er isst, wenn er isst, er geht, wenn er geht und er schläft, wenn er schläft. Und das hat mal auch Oprah Winfrey übrigens als ihr großes Erfolgsrezept gesagt. Wenn, was macht sie aus, dass sie 100%ig bei den Dingen ist? Ne? Und das erlebe ich bei mir immer wieder. No, mache ich falsch. Ich mache dann, also vielleicht nochmal kurz zum Thema Podcast. Ne? Ist für mich so eigentlich ein Paradebeispiel. Ich mache dann irgendwas und denke mir, ja, jetzt hier kannst du ja parallel die Zeit, während du im Garten wieder das Laub zusammenkehrst, noch nutzen, um dir einen SWR2-Wissen-Podcast reinzuziehen. Hast du noch was gelernt in dieser Zeit? Ne?
Ja,
den höre ich mir dann mit 1,5-facher Geschwindigkeit an und denke, boah, wieder mal effizient hier Laub gekehrt, den Podcast gehört und auch noch Sonne getankt. Mensch, du hast deinem Körper was Gutes getan, du hast das Haus gepflegt und du hast auch noch was gelernt. Wahnsinn! Was für ein Scheiß.
Ja, natürlich. So ging es mir gestern im ICE von Hamburg nach Köln. Hatte mir den Spiegel gekauft, hatte mir die Süddeutsche noch gekauft, hatte mehrere Podcasts mir runtergeladen. Ich war absolut hochmunitioniert und habe dann den ersten Podcast durchgehört. Und dann habe ich irgendwann gedacht, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Jetzt bleibst du einfach mal sitzen und schaust mal aus dem Zug raus, was da draußen so los ist. Schau dir eine Landschaft an, die vorbeizieht. Habe ich dann auch gemacht, bin auch nicht mehr in Gefahr geraten, die Zeitschriften rauszuholen oder noch was, ein anderes Hörbuch oder so anzufangen. Und das war gut. Das war echt gut. Als ich hier ankam, fühlte ich mich total frisch.
Vielleicht können wir es nochmal sagen, ne? Dieser Gedanke vom Multitasking, der ist schlichtweg vollkommener Schwachsinn. Also es kann unser Kopf nicht, ne? Es funktioniert nicht. Und dieses Hin- und Herspringen.
Also auch Frauen können das
nicht.
Man sagt ja immer, Frauen können das. Ja,
genau, weil Frauen ja ein ganz anderes Hirn haben als Männer. Das haben wir hier schon ausführlich diskutiert. Nein, bitte, weder Frauen noch Männer. Es geht nicht. Und dieses Hin- und Her-Switchen kostet dich dann eher Energie, weil du dich ja immer wieder neu reinfinden musst. Ne? Und das produziert im Prinzip zwingend Fehler und Stress. Und ich glaube, das ist einfach ein krasser Trugschluss. Und ich merke das auch zum Beispiel, wenn ich so im Umgang mit meiner Zeit halt feststelle, dass irgendwie eine Lücke entsteht im Laufe des Tages. So, denn gerade eben, bevor wir hier angefangen haben, hatte ich mir dann noch die Zähne geputzt und merkt, jetzt hast du noch irgendwie 20 Minuten Zeit. Da machst du noch schnell was fertig, ne? Und das mache ich ganz oft. Und dann führt es oft dazu, dass ich das Haus nicht verlassen kann, ohne in Eile zu sein, weil ich wieder bis zum letzten die Minute ausreizen wollte, ne? Um noch irgendwas zu schaffen, bevor ich dann ins Auto springe und zum nächsten Termin fahre. Und da komme ich dann da 7 Minuten zu spät und geschwitzt an und schäme mich. Und das ist einfach, das ist für mich, wo der Punkt mit dieser Achtsamkeit so relevant wird, weil ich glaube, dass unser Hirn sich an Muster gewöhnt und aus seinem eigenen Verhalten natürlich lernt. Und in dem Moment, wo ich es schaffe, das zwischendurch mal zu durchbrechen und zu sagen, ich lasse mal diese Alltagstrance hinter mir, ne? Es muss nicht mehr, ich muss noch schnell, sondern es muss halt vielleicht eher so, ich bräuchte mal wieder Ruhe und mach das nicht nur so zu so einem Satz, sondern versuch das wirklich einzufordern, dass dein Kopf dann umlernen kann. Und erkennen kann, ey, Moment mal, es ging ja auch mal anders. Ne? Ich glaube wirklich, dass man sich, der Begriff Alltagstrance, den finde ich da echt passend, weil ich glaube, dass man wirklich in sich in so eine Art Betäubungszustand Trott reinbringt und nicht mehr rauskommt und gar nicht drauf achtet.
Ja, da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Gründe. Der Psychotherapeut wird jetzt vielleicht bei dir erkennen oder auch bei mir, dass ich versuche, was wegzudrücken dadurch. Dass ich keine Zeit habe, über mein Elend nachzudenken. Um das mal so krass zu sagen.
Das war das, was ich eben bei dir fragen wollte. Ob du dann gesagt hast, ey, das hat sich erstmal auch nur gut angefühlt, weil ich jetzt erwartet hätte, dass du dann in deiner Wahnsinnsphase da damals, wenn du ehrlich zu dir wärst, auch eine ganze Reihe von Elend hättest in dir finden können. Oder eigentlich müssen.
Ja, aber das stellt man ja oft bei erfolgreichen Menschen fest, dass sie dadurch, dass sie so Gas geben in bestimmten Sachen, was überdecken wollen. Viele erfolgreiche Menschen haben ja irgendeine Verletzung in sich. Das muss jetzt nicht eine psychische Krankheit oder sein, aber eine Kränkung vielleicht in der Jugend, nur mal als Beispiel angeführt. Oft ist das der Treibstoff für so erhöhtes Bemühen, um mal dein Beispiel von vorhin zu benutzen. Ja.
Ja.
Und ja, bei mir ganz klar. Also klar, bei mir in der Familie, da ist schon, da gibt es auch schon viele Dinge, die ich überdecken wollte und die ich Gott sei Dank jetzt mittlerweile auch bearbeitet habe. Vielleicht war das der Treibstoff, dass ich behaupte ja mal, ich bin stinkfaul, aber wie du ja eben schon richtig analysiert hast, wäre diese Karriere, die ich gemacht habe, gar nicht möglich gewesen, wenn ich nicht Vollgas gegeben hätte. Und ich habe mich in der Zeit ja auch ganz gut gefühlt, bis es zu viel wurde und ich mich selber drohte zu verlieren. Und da musste ich mich um mich bemühen wieder.
Ich frage mich gerade, ob jemand, der jetzt diesen überspannten Bogen, den du da hattest, den ich heute bei mir persönlich noch ganz oft beobachte und den wir, glaube ich, alle so ein bisschen kennen, dass es dann Phasen gibt, wo du merkst, ey, es ist einfach zu viel, ich habe mich überladen. Ob jemand, der das nicht hat, ob der Achtsamkeit als Gegenpol braucht oder ob der sagen kann, nö, wenn du jetzt sowieso ausgeglichen und in Anführungsstrichen normal durchs Leben gehst, ohne diese Überlastung, ohne dass du den Stock immer in die eine Richtung biegst, dann musst du auch nicht in die andere Richtung biegen, damit er noch weiterhin gerade wächst. Und das kannst du einfach lassen.
Verstanden. Ich glaube, Achtsamkeit gehört zu jedem Leben dazu. Mhm. Und vieles, in vielen Situationen ist man vielleicht achtsam, ohne dass man es so definieren würde. Aber ich glaube schon, dass es einfach zum Leben dazugehört. Wie es dazugehört, nach links und rechts zu gucken, wenn du über die Straße gehst.
Lass uns mal abgrenzen vielleicht auch, was es sonst drumherum noch gibt. Ne?
Das wollte ich ja. Aber ich wollte nur noch mal anfügen, das passt gerade an dieser Stelle so schön. Und wenn du immer Vollgas gibst, ist ja wie auf der Autobahn, dann siehst du ja nicht, was links und rechts so passiert. Und Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen. Ne? Ja. Unglück entsteht oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. Also genau entgegengesetzt.
Jo.
Und ist von Wilhelm Busch.
Ich muss auch sagen, als du das eben gesagt hattest, bei unserer kleinen Übung, stell dir jetzt mal einen total glücklichen Moment der letzten Jahre vor. So als erstes kam so dieses Weltmillionär-Ding mit dem ganzen Konfetti-Regen, wo du so dachtest, boah, jo, die ganze Kohle. Aber ehrlich gesagt, da kam gar nicht so, sprang gar nicht der Funke über, habe ich sofort gemerkt, ne? Sondern ich habe mir dann mehr, es ist ein bisschen diffuser geworden, das Bild. Es war mehr so dieses hier mit den Jungs aus der WG was machen, Sommer draußen im Restaurant sitzen und das löst viel, viel mehr aus. Das glaube ich auch.
Das geht den meisten Menschen ja so, dass sie, wenn sie sich einen schönen Moment vorstellen sollen, irgendeinen Moment haben mit Freunden zusammen oder mit Menschen, die sie mögen. Ja.
Lass uns mal so ein bisschen abgrenzen vielleicht, weil wir haben ja schon eine ganze Reihe von Begriffen gehabt. Uns hat jemand geschrieben, fand ich ganz gut, versuche mich an Meditation, aber es ist so schwer, das Gedankenego auszuschalten. Wenn du es aber mal schaffst, ist es befreiend und entspannend zugleich und danach hast du die besten Ideen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Kiffen ist wahrscheinlich ähnlich, nur teurer. das fand ich ganz gut so als Einstieg, um mal klarzustellen. Bei Achtsamkeit geht es nicht darum, jetzt einfach zu entspannen, ne? Sondern es geht darum, dass du tatsächlich deine Gedanken im Grunde einsetzt, in eine Richtung bringst, um etwas wahrzunehmen, ne? Um etwas mal zu spüren. Das ist aber jetzt nicht unbedingt einfach pauschal eine angenehme Erfahrung, vor allem am Anfang. Wohingegen jetzt bei Entspannungstechniken du ja eben wirklich guckst mit zum Beispiel progressiver Muskelentspannung, ne? Oder autogenem Training, dass du die Anspannung los wirst. Und Kiffen, das würde ich hier auch so verführerisch, das jetzt vielleicht ist, dass das irgendwie in einen Topf geschmissen wird. Das ist ja mehr so ein Sedieren. Das ist ja im Grunde das Gegenteil von Achtsamkeit, weil du diese Sinneswahrnehmung betäubst.
Genau. Bei Achtsamkeit geht es darauf, deine Sinne weit zu öffnen, ohne zu werten. Und dieses Nicht-Werten sind eben dann die Gedanken, die einfach vorbeiziehen wie Wolken. Und beim Kiffen, da betäubst du dich, du entspannst auch, aber nur dadurch, dass du die Welt wegdrückst. Das ist Eskapismus.
Ja. Und jetzt würde ich dir gerne mal so ein bisschen was aus der Wissenschaft eben erzählen, weil das Thema ja auch ein tierisches Modethema war und ist. Also ich habe das Gefühl, dieses Wort Achtsamkeit, das rennt uns ja überall über den Weg. Ne?
Ja,
und da, tendiert man dann dazu, das auch schnell zu verurteilen, weil man so den Eindruck hat, wenn irgendwas so in Mode ist, wenn irgendwas so ein Hype ist, dann kann da nicht was Wirkliches hinterstehen.
Und du hörst es wirklich an jeder Ecke. Und deswegen bin ich auch drauf gekommen. Mir ging es darum, dass wir es mal genauer definieren.
Ja. So, und ich glaube, dass wenn man sich dann eben jetzt mittlerweile die zahlreichen Studien anguckt, die es gibt, dann habe ich hier ja schon mal davon sogenannten Meta-Analysen erzählt, ne? Wo im Prinzip ganz viele Studien zusammengefasst werden und zu gucken, nicht wie wirkt es jetzt bei der einen Untersuchung in Frankreich mit 400 Leuten und bei der anderen mit 70 in Deutschland, da war es ganz anders, sondern dass du im Prinzip die Effekte, die dort gefunden werden, zusammenpackst. Das ist im Grunde der Gedanke einer Meta-Analyse und dann noch nachguckst, hey, was verbindet denn vielleicht bestimmte Leute, die daran teilgenommen haben? Also wenn ich jetzt dann am Ende nicht mehr 200 Leute habe, sondern 20.000, die in dieser Studie waren, war das bei den Frauen ein anderer Effekt als bei den Männern mal als Beispiel. So, und es gibt eine ganze Reihe von Meta-Analysen zum Thema Achtsamkeitsinterventionen, vor allem dieser achtsamkeitsbasierten Stressreduktion. Das ist ein Training, das können wir gleich nochmal sprechen, so der Klassiker.
Und Trauma.
Genau. Und sehr deutlich, sehr robust positive Effekte. Das möchte ich einfach mal einmal klarstellen. Also wir haben wirklich von tausenden Menschen, die umfragen und zum Teil eben auch genau, wie es sich gehört, mit kontrollierten Gruppen. Das heißt, ich habe eine Gruppe, die bekommt die Behandlung, die andere Gruppe bekommt sie nur in Aussicht gestellt in ein paar Monaten, um eben irgendwelche Effekte auszusortieren, die vielleicht alleine dadurch entstehen, dass ich irgendwie behandelt werde. Und verschiedenste Methodiken, verschiedenste Länder und auch verschiedenste Themenbereiche. Und ich habe mal eine rausgepickt zum Thema Krebs.
Ja.
Weil man kann sich, glaube ich, vorstellen, werden die meisten schon mal irgendwie im Umfeld gehabt haben, wenn ein Mensch die Krebsdiagnose bekommt, was das für einen Tiefschlag für die Psyche ist, ne? Und so um die 20-25% der Krebspatienten, da geht man davon aus, dass sie dann auch tatsächlich eine depressive Phase, eine sogenannte Major Depression erleben.
Und du bist ja auch plötzlich Opfer, wenn man das so sagen darf.
Ja, genau, total. Also du wirst ja wirklich komplett angegriffen von allen Belangen, aber eben vor allem auch psychisch. Ich glaube, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, ne? Weil du im Grunde plötzlich mit einer Situation da stehst, wo dir die Macht fehlt, wo dir die Kontrolle fehlt, wo du mit ganz neuen Gedanken klarkommen musst. Wie geht mein Partner, wie geht mein Umfeld mit mir um? So, und dann sind die eben hingegangen und haben im Prinzip sich angeguckt, wie wirkt jetzt dieses Mindfulness-Based Stress Reduction Programm, also diese achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, auf die Betroffenen. Und wichtig hier, dass es vor allem sich in den Studien, die es dazu gibt, um Frauen handelt mit Brustkrebs, also es ist schon eine gewisse Vorauswahl, wobei das nicht exklusiv war jetzt, dieses Thema.
Ja.
Die psychischen Auswirkungen sind massiv. Also es hilft den Patientinnen und Patienten vor allem im Loslassen der Ängste, in der Reduktion des Stresses, den wir uns auch vorstellen können, der entsteht, und in der Müdigkeit, die so durch diese schweren Behandlungen zum Teil und natürlich auch das psychische Aufreiben entstehen können. Das heißt, Schlafstörungen gehen runter und so die generelle Stimmung wird positiver getönt. Und ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es gab noch eine andere Untersuchung, das ist jetzt eine Einzeluntersuchung, aber fand ich auch ziemlich krass, mit Multiple Sklerose-Patienten, wo die zeigen konnten, dass die natürlich auch oft unter Ängsten, unter depressiven Phasen und unter einer chronischen Müdigkeit leiden und dass dort das wirklich drastisch nachgelassen hat im Vergleich zu einer Kontrollgruppe nach 8 Monaten. Also es wurde auch über eine lange Zeit kontrolliert. So, und ich finde einfach diese Idee zu sagen, du beginnst dein Leben dann anders zu sehen, nicht mehr so dominiert von der Krankheit, ne, sondern dass du wirklich sagst, ich muss gar nicht auf die großen Ereignisse hoffen, die ich noch irgendwie erleben kann oder die mir hier durch den Tag helfen, sondern es können wirklich Kleinigkeiten sein, spazieren gehen, Sonnenuntergang oder ähnliches, dass du darauf einen neuen Blick bekommst. So.
Ja.
Von außen total schwer vorzustellen, ne? Aber das ist einfach, glaube ich, Wissenschaft, wenn du dann die riesigen Datensätze siehst und die zusammengefassten Studien und die so ein klares Bild zeichnen, dann habe ich auch nicht mehr viele Fragen. Und dann mache ich von mir, von meiner Warte aus einen Haken hinter und sage, top, dann ist es gut.
Ja, das ist ja auch gut. Und man weiß ja, wer noch keine schwere Krankheit hatte, Gott sei Dank, kann sich ja vorstellen, sobald du was hast, ändert sich ja dein ganzes Leben, weil es dreht sich alles nur noch darum. Der Kranke will gesund, das ist sein einziger Wunsch in dem Moment. Und wenn du gesund bist, hast du 1000 Wünsche.
Ja.
Ja, und dann kann man sich vorstellen, wie sehr da die Einstellung dazu auch ändern muss.
Das ist eigentlich echt gut. Den Satz muss ich gerade nochmal nachhallen lassen. Wenn du gesund bist, hast du 1000 Wünsche und wenn du krank bist, hast du einen Wunsch. Das ist echt, macht man sich nicht klar so. Nimmt man so für selbstverständlich, wenn du gesund bist und hast deine vielen Ideen.
Ja. Dazu passt eine Stelle, die habe ich gelesen bei Robert Seethaler, Ein ganzes Leben, tolles Buch übrigens. Da geht es auch darum, dass der Protagonist in dem Buch hat immer nur Pech. Er hat ein Leben lang nur Pech, freut sich dann aber mit Mitte 70 trotzdem, dass er überhaupt so alt geworden ist und dass er obwohl seine Frau relativ früh gestorben ist, ich glaube nach einem Jahr Ehe schon, dass er die Liebe kennengelernt hat. Er ist einfach dankbar für das Leben. Und dann fällt irgendwann der Satz, und den habe ich mir echt hinter die Löffel geschrieben, die Armen kennen ihre Probleme, die Reichen müssen raten.
Ja.
Ja. Hat jetzt nicht hundertprozentig was mit dem Thema zu tun, aber der passt trotzdem jetzt so schön hier rein.
Ja, ja. Ey, finde ich gut. Finde ich gut. Und wo du mich natürlich dann wirklich als jemand hast, der sich sehr schwierig tut mit allen Dingen, die so von der klassischen Schulmedizin, von den, ja, weiß ich nicht, von so sehr rationalen, von so sehr eckigen Gedankenmustern abweichen. Wo du mich natürlich wirklich kriegst, ist dann mit Langzeitstudien, die im Kernspintomographen zeigen, dass Achtsamkeitstraining tatsächlich strukturelle Veränderungen im Hirn hervorruft.
Ne? Genau, man kann das neurologisch nachweisen, dass eben der Austausch zwischen den Hirnhälften, wenn man daran arbeitet, eben besser funktioniert.
Ja, okay, das gut. Ich habe mich mit einem Nature Review auseinandergesetzt. Ich weiß jetzt nicht, deine Quelle gerade nicht hundertprozentig, aber bitte immer.
Es gibt das Buch, das Werk über transzendentale Meditation heißt Gesundheit aus dem Selbst.
Ja.
Und da gibt es neurologische Studien, die sind auch dargestellt, auch grafisch dargestellt. Da hat man ein Gehirn gezeigt bevor die Meditation anfing, dann nach einem Jahr Meditation, nach 5 Jahren Meditation, nach 10 Jahren Meditation. Und da kannst du tatsächlich sehen, dass Neuronenfluss?
Eher der Fluss zwischen den Neuronen, aber gut,
erzähl mal weiter. Oder Fluss zwischen den Neuronen auf jeden Fall zunimmt.
Mhm. Ja gut, also ich glaube immer eigentlich keiner Quelle, die ich nicht selber gecheckt habe, das hat nichts natürlich mit dir zu tun, sondern ist mein grundsätzlicher Ansatz.
Na, ich erhebe ja auch gar nicht den wissenschaftlichen Anspruch.
Fein.
Dafür sitze ich ja auch
völlig
hier.
Okay.
Sitze ich ja dem Wissenschaftler gegenüber, dass ich...
oh Gott, sagen wir mal, ich fühle dich nicht auf den Chips getreten, das würde ich bei jedem machen.
Ich finde es absolut interessant. Das ist ja quasi Empirie. Das bin ich, gegen Evidenz, das bist du.
Naja.
Und hier geht es um meine empirische Haltung in Bezug auf die Realität. So.
Okay, gut. Grundsätzlich Punkt. Vielleicht aber zum bestätigenden Tenor deiner Aussage. Ja, tatsächlich, es können Hirnveränderungen nachgewiesen werden und man muss immer ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man jetzt einzelne Hirnregionen mit bestimmten Themen assoziiert. Also wenn man jetzt sagt, die Amygdala ist das Angstzentrum, überholt die Ansicht. Die springt bei Angst an, die springt aber auch bei anderen Themen an. Aber vom Grundsatz her gibt es also Veränderungen zum Beispiel in der Amygdala oder im Hippocampus, der vor allem, sage ich extra jetzt, mit Erinnerungen und der Verarbeitung von Emotionen zu tun hat, aber auch in Bereichen, die eher so die motorischen Teile steuern. Ne? Und ich glaube, so auch da gibt es eben mittlerweile eine ganze Reihe von Studien und auch das scheint relativ stabil zu sein. Du kannst tatsächlich die Struktur in deinem Hirn verändern, wenn du 8 Wochen lang ein Achtsamkeitstraining machst. Und das finde ich schon ziemlich heftig. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach nur irgendwie da so ein Hokuspokus.
Der schlägt ja in dieselbe Kerbe. Ja. Ja, unbedingt. Und ja, ich weiß ja nicht, es geht ja auch um eine Bewusstseinsklarheit.
Ja.
Oder?
Ja, total. Ich glaube, dass die Klarheit entsteht. Wir haben ja eben über den Wald gesprochen, den man vor lauter Bäumen nicht sieht, ne? Ich glaube, das ist einfach der Punkt. Das ist für mich ein sehr schönes Bild, weil du im Grunde einen Blick auf dich bekommst, der von Klarheit dann geprägt ist.
Genau, und deshalb spricht die Psychologie, wenn ich das richtig verstanden habe, von kritikloser Selbstbetrachtung.
Ja. 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 Perfekt.
Ja, und es gibt Achtsamkeitstechniken auch.
Da würde ich jetzt
die man eben auch erlernen kann.
Gerne mal einsteigen, genau.
Nee, lass mal auf die Zuschriften gehen, weil ich habe ja jetzt schon eben eine Übung mit dir gemacht und bevor ich jetzt hier guck mal, wenn Klaus-Jürgen Wussow Professor Brinkmann werden konnte,
dann kannst du auch.
Auch im wahren Leben, dann kann ich auch Maharishi Yogi Atze werden.
Ja, bitte.
Ein Guru. Ich bin wahrscheinlich ein Guru, ohne dass ich es wusste. Jetzt, wo du es sagst.
Wenn man dir hören,
ich sprich doch heute Abend im Autokino schon wieder zu den Leuten.
Die hören tausende Leute zu und jubeln dir zu und beten dir nach. Ich glaube, das kann man schon als Guru gelten lassen.
Maharishi Mahesh Yogi wurde mal gefragt, natürlich von der Berliner TM-Zentrale. Ein Phänomen weltweit, die Berliner, aber nur die Berliner weltweit, schliefen übermäßig oft bei der Meditation ein, im Zentrum. Und dann Maharishi machte manchmal so Telefonsitzungen und da wurde er gefragt, die schlafen ein, was können wir dagegen tun? Ja. Und er hat nur geantwortet, let them sleep, let them sleep.
Ja, auf das wäre meine Befürchtung auch, ich würde sofort einpennen bei so einer Übung. Aber ja, gut. Daran merkt man, wie wenn du einschläfst in so einem Moment, wo du runterfährst, dann kannst du ja eigentlich mal klar machen, dass dir im Zweifel Schlaf fehlt, ne? Im Durchschnittsmoment. Und du achtest nicht drauf. Also, Entschuldigung, das ist doch super.
Da kommen wir demnächst sicher nochmal drauf, wenn wir Stressabbau oder so zu unserem Thema machen. Es gibt Menschen, die sind so übermüdet. Einer saß gestern mit in der Runde von meinen Kumpels. Ich glaube, der müsste einfach mal jetzt mal 4 Wochen frei machen und nur pennen.
So, siehst du? Und jetzt kommt Nicole und hilft uns hier, wie wir im Alltag mal ein bisschen mehr Achtsamkeit aufbauen können. Die hat uns geschrieben, und zwar: Oft hilft es vielen, sich wieder bewusst zurück auf ihren Atem zu fokussieren, um dabei zu bleiben. Gibt es einen, und jetzt kommt die Übung, die können wir mal probieren. Ja. Jetzt, ich führe mal durch, à la Nicole, und du machst mit, okay? Achtung.
Ja.
Gibt es einen Bewegungs-, also, Entschuldigung, du musst jetzt da sitzen, ganz ruhig, ne, und entspannt und sollst dich konzentrieren. Ja. Und jetzt kommen die Fragen. Gibt es einen Bewegungsimpuls? Wenn ja, dann gehe ihm nicht sofort nach. Spüre und zelebriere diesen Impuls, bevor du ihm nachgibst. Juck die Stirn. Dann kratz dich nicht sofort, sondern spüre ganz bewusst das Gefühl, dich kratzen zu wollen, bevor du dem Impuls nachgibst. Oder hast du irgendwo Schmerzen? Kurzer Edit hier von mir, ich spüre jetzt so direkt meinen Rücken, ne? Bevor du versuchst, etwas dagegen zu tun, nimm ihn wahr, betrachte ihn neutral und begrüße ihn sogar. Bevor du weiterliest, lade ich dich ein, das ohne Anspruch an dich selbst und genauso, wie du jetzt gerade bist, mal auszuprobieren zwischen 15 und 60 Sekunden lang. Mhm. Also, du machst mal weiter, das finde ich gut. Ich erzähl mal kurz, wie es bei mir war. Ich habe das hier im Vorfeld schon mal ausprobiert. So genau diese Punkte, dass ich dann da saß und plötzlich dachte, es juckt mich jetzt an der Stirn, ich will mir da hingreifen. Ich habe da prompt heute auch noch einen Pickel bekommen und dachte so, da willst du jetzt kurz mal dran, weil der tat dann wieder ein bisschen weh. Dann Rücken im Stuhl gespürt und all das, was sonst so in diesem Automatismus, in dieser Trance untergeht, dann mal zuzulassen, versuchen zu fühlen, das fand ich eigentlich ganz cool.
Ja, und da siehst du auch, wie einfach es letztendlich ist.
Ja, so.
Also. Nur das Loslassen, das fällt schwer. Also man kann sich schnell so einen Moment nehmen und auch so ein bisschen Glück erzeugen, aber wenn Festhalten nicht so einfach wäre, wäre Loslassen nicht so schwer, habe ich hier schon mal gesagt. Ja. Und sage ich jetzt wieder.
Nächster Punkt hat uns jemand geschrieben, Achtung, setz dich gemütlich hin. Kannst du jetzt im Schneidersitz machen oder die Hände einfach auf den Bauch legen, das mache ich jetzt mal, oder auf die Oberschenkel. Und jetzt sollst du 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten und 4 Sekunden ausatmen mit geschlossenen Augen. So,
ja.
Und das wäre jetzt schon mal, schreibt die Person hier, ein ganz großer Schritt Richtung Meditation. Okay, vielleicht so für einen Amateur wie mich jetzt ein paar Mal durchziehbar, wenn ich mir jetzt aber vorstelle. Und das ist auch so ein bisschen die Angst.
So klein anfangen ist doch genau richtig. Absolut der richtige Hinweis, ja, der genau richtige Hinweis.
Das jetzt 30 Minuten oder sowas, ich hätte richtig, was heißt Angst? Aber ich glaube, ich würde wirklich verrückt werden.
Deswegen mach das nicht, das ist zu viel für dich. Mach maximal 5 Minuten morgens.
Ah, okay.
So geht's los. Man muss immer erstmal den ersten Schritt machen und sich nicht den ganzen Marathonlauf gleich vorstellen.
Ah, okay. Also das heißt, du würdest sagen, genau wie wir es hier auch, glaube ich, schon ein bisschen rauskristallisiert haben, schmeiß dich jetzt gar nicht voll rein, sondern...
Genau. Ich würde sogar umdrehen, vielleicht hast du da noch mehr Bock drauf. Ich würde sagen, ich verbiete dir morgens länger als 5 Minuten.
Okay. Das klingt, ja, ist gut. Das ist wie so ein Kind, den du sagst, du darfst nicht hinten auf deinem Kindersitz im Auto sitzen und schon will das Kind hinten im Kindersitz im Auto sitzen. Ich wollte immer vorne sitzen als Kind und meine Eltern haben solche Tricks angewandt. Lass uns mal über den Goldstandard, nenne ich es jetzt mal, dieses Achtsamkeitstrainings sprechen, und zwar MBSR, für alle, die es mal googeln wollen, Mindfulness Based Stress Reduction. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Das Ganze stammt interessanterweise von einem Molekularbiologen, also auch jemand, der glaube ich eher wie ich so ein Quadratschädel wäre auf den ersten Blick. Der hat ein 8-wöchiges Programm vor 40 Jahren entwickelt, John Kabat-Zinn. Und diese Methode ist eben sehr weit verbreitet. Und ich habe mir dann mal ein von ihm lizenziertes Paper runtergeladen, wo das eben beschrieben wird, und fand das ganz interessant, weil es kam wieder genau dieses Phänomen, dass ich dachte, okay, ich kenne jetzt die Wissenschaft dahinter, ich weiß, dass das was Gutes ist. Ich habe es auch schon selber mal im Prinzip so ein ganz kleines bisschen gespürt, wie bei den Übungen hier eben, und mir haben auch schon Freunde davon erzählt. Aber wenn ich mir jetzt die Übung angucke, dann gehen in mir wieder alle Alarmglocken an. Pass auf, krasseste Übung war für mich die Rosinenübung. Kennst du die?
Nein.
Also es geht so, dass du hast nicht, hast du irgendwas da bei dir zu essen da gerade in deinem Hotelzimmer? Geht auch eine Praline oder ein Stück Schokolade oder irgendwas?
Ja, hier steht nur eine
halbe Oder Rosinen, hast du nicht da in der Minibar so ein Tütchen mit Studentenfutter?
Das ist mir zu teuer.
Okay, alles klar.
Ich stelle mir eine Rosine vor.
Stell dir die Rosine vor.
Erfahrener.
Du nimmst sie jetzt zwischen zwei Finger, diese Rosine, ne, und guckst sie dir mal ganz genau an, bewegst sie so ein bisschen hin und her. Wie verändert sich deren Farbe, wenn es sich jetzt irgendwie im Licht des Raums spiegelt? Dann stellst du dir jetzt bitte mal vor, dass das ja mal eine komplett reife Weintraube war, die jetzt getrocknet ist. Wie ist die Oberfläche beschaffen? Wie sind so die Falten und Ritzen da drauf? Ist die eher braun oder kannst vielleicht noch andere Farbtöne darin erkennen? Ich lese jetzt mal extra so ein bisschen esoterisch vor, weil ich eben hier die Probleme bekomme. Ja. Jetzt sollst du die Rosine mal an deine Nase halten. Ne? Kannst du da irgendwie ein besonderes Aroma riechen, wahrnehmen oder ist da eher nichts, wenn du riechst? Und bitte auch immer dabei darauf achten, wie du dich dabei fühlst. So, und wenn dir das jetzt schon Appetit macht, dann auf keinen Fall jetzt sofort zubeißen, wie eben, als wir uns nicht an die Stirn fassen sollten, wenn wir uns jucken, sondern dieses Gefühl mal bitte einfach nur als Beobachter, also diese Lust von außen versuchen, an dir vorbeiziehen zu lassen. Ne? Und jetzt drehst du die Rosine noch mal ein bisschen weiter zwischen Daumen und Zeigefinger und setzt dich genau damit auseinander, wie fühlt sich das eigentlich auf meiner Haut an? Kann ich all diese kleinen und so weiter. So, du merkst schon, worauf das hinausläuft. Am Ende sollst du die jetzt bitte in den Mund nehmen und dann ganz langsam unter der Zunge und erstmal spüren das Gewicht und die Geschmacksknospen im Mund und so weiter. So, und boah, ich glaube, wenn ich jetzt in irgendeinem Seminar säße und da käme jemand rein und würde diese Übung mit mir machen, und gerne wird ja an so Management-Seminaren, wo würde ich sagen, habe ich schon an einer ganzen Reihe in meinem Leben teilgenommen, werden ja solche Aufwärmübungen gemacht oder mal hier mal was ganz anderes. Ne? Ich mal Pferde durch den Wald führen oder jetzt hier so eine Rosinenübung. Ich hätte das Gefühl, ich würde durchdrehen. Ich würde sagen, was machen wir hier gerade? Jetzt muss ich hier so eine Rosine.
Ich spreche jetzt mal für alle Zuhörer. Bitte. Ich zähle mich dazu. Wir wissen aber mittlerweile, dass der jetzige Dr. Leon Winscheid das, glaube ich, ganz gut mitmachen würde. Ich habe so in dem Jahr, in dem wir das jetzt hier zusammen machen, wenn es ein Jahr ist, 10 Monate, habe ich festgestellt, dass du doch offener bist für solche Sachen, dass du offener geworden bist.
Ja. Meinst du? Ja, du merkst ja, wir reden überhaupt schon darüber. Wahrscheinlich hätte ich dir vor am Anfang unserer kleinen Reihe hier gesagt, hau mir ab mit so einem blöden Thema.
Ja, stell mir vor, das erste Mal, als wir zusammen saßen und über diesen Podcast sprachen, den wir eventuell zusammen machen, ich werde direkt mit Aufmerksamkeit gekommen.
Wärst du mit Achtsamkeit und deinen Buttergläsern gekommen?
Ja.
Oh Gott. Ja, also ja, was mich total umgetrieben hat, war hier auch eine Aussage von diesem Jon Kabat-Zinn, die ich sehr krass fand. Und zwar hat er gesagt, wir haben im Prinzip die ganzen Übungen, das war jetzt ja nur eine. Dieses Training setzt sich zusammen aus Bodyscan, wo ich so versuche, wirklich mal von der Fußspitze bis zum Kopf die einzelnen Teile meines Körpers zu fühlen. Das setzt sich zusammen aus vielen Hausaufgaben, ne, wo du in kleinen Dosen mal ausprobieren sollst, achtsamer zu essen, wie du es mit der Rosine geübt hast und so weiter. Yoga kommt viel dazu. Der sagt, wir haben uns also im Prinzip diese Übungen aus dem klassischen Buddhismus genommen, wovon der große Anhänger war.
Ja.
Und jetzt kommt der Clou, wir haben aber das Vokabular geändert. So, dass jeder diese Übungen annehmen kann. Ne? Sprich, Menschen wie ich, die jetzt sagen würden, was
sehr
Buddhismus und Religion, lass mich in Ruhe. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch in meinem Kopf, wie du richtig beobachtest, stattfindet. Das haben wir hier so oft schon gehabt, dass du plötzlich erkennst, in großen Religionen, in großen Riten, in vergangenen Kulturen findest du Dinge.
Welcher Sinn dahinter steckt.
Ja, was für ein Sinn dahinter steckt. Ne?
So. Ja, ich habe es ja eben gesagt, dieses große Buch über transzendentale Meditation. Das hätte ja auch heißen können, die Magie der transzendentalen Meditation.
Ja, stimmt.
Das ist wahrscheinlich nicht gelesen. Es hieß aber Gesundheit aus dem Selbst.
Ja.
Ja.
So.
Und da sieht man eben auch, dass alles im Leben eine Frage der Konditionierung ist. Und eben auch der Definition. Ja. Und Beschreibung. Das total. Ist auch schon wieder, schon wieder so schlau. Das ist schon wieder so schlau. Das ist wirklich einfach. Es kommt drauf an, wie du die Dinge benennst.
Wie du es präsentierst. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich der essentielle Punkt. Und mir hat jemand geschrieben, den ich persönlich kenne, eine Bekannte von mir, die wirklich eine schwere Krankheit hat. Und die hat gesagt, Achtsamkeit ist lustigerweise in jeder Reha-Kur, AHB, weiß jetzt gar nicht genau, was das heißt, in der ich war, Pflicht gewesen. Es scheint also in der Schulmedizin durchaus den Teil an Ganzheitlichkeit abzudecken, den jede Klinik für sich als Anspruch hat. Bin dabei aber immer wieder eingeschlafen, Jahre später wieder für mich entdeckt, gibt auch ganz gute Apps dafür und so weiter. Ne? Sie sagt, wenn es nicht zu spirituell esoterisch wird, finde ich es tatsächlich entspannend, aber habe keine großartigen Veränderungen in der Psyche oder Schlafqualität festgestellt. Gut, klar, die Varianz ist hoch. Ne? Bei dem einen wirkt das, beim anderen nicht. Das ist immer so.
Ja.
Aber was ich bei ihr eben interessant fand, weil ich sie eben auch ganz gut kenne und sagen würde, wir sind schon relativ ähnlich so vom Typ her, ist so dieses, okay, ich gucke da drauf und sag, wenn es nicht zu spirituell oder esoterisch ist, dann kann ich es ganz entspannend finden, ne? wo ich wirklich merke, okay, shit, das ist einfach, wie du es mir präsentierst, obwohl der Inhalt im Grunde gleich bleibt. Religion ohne Religion, habe ich mir hier notiert.
Ja, ihr habt so ein bisschen Angst davor, ne?
Ja, genau. Und die würde ich gerne loswerden, diese Angst, weil es ist ja wirklich so, das haben wir heute hoffentlich, glaube ich, klar genug rausgestellt, es wirkt, also das muss man einfach sagen, es wirkt. Nicht bei jedem wie bei jeder Sache, ne? Aber vom Grundsatz her, diese riesigen Analysen, die wir mittlerweile haben, und wissenschaftliche Menschen werden Meta-Analysen besonders glauben, wenn sie gut gemacht sind, die zeigen einfach, ja, geht so in die Richtung.
Ja, und du hast ja eben schon Religion bemüht. Nehmen wir jetzt mal unser christliches Abendland, in dem wir ja nun mal leben. Wenn du betest, das gilt jetzt natürlich auch für Muslime, wenn du betest, meditierst du ja eigentlich.
Ja.
So, und nimm alle Religionen, die haben eins gemeinsam, der Moment der Besinnung. Den gibt's überall. Und das Loslassen. Und gestern war ich noch kurz in Münster im Marktcafé, habe mich da mit Till getroffen, um die heutige Show zu besprechen. Und dann war der Gottesdienst vor dem Dom. Und dann waren die so am Singen und haben Gebete gesprochen, das Vaterunser zusammen gesprochen. Und da hast du richtig gespürt, wie die jetzt zusammen meditieren im Prinzip.
Jo.
Das war interessant.
Weißt du noch, als ich dir aus dem Iran erzählt habe, als ich da an diesem Schrein stand, an diesem Sarg von einem Heiligen, sag ich jetzt mal, wenn ich es hoffentlich noch richtig hinkriege, und wirklich so gemerkt habe, wie dieser spirituelle Funke da in dem Raum auf alle übersprang und da so eine ganz besondere Atmosphäre herrschte.
Ja.
Ich glaube einfach, da darf man nicht unterschätzen, dass Dinge, die über Jahrtausende die Menschheit prägen, definieren und irgendwie mit einen Einfluss auf uns nehmen, dass die uns noch so unwissenschaftlich und absurd und hokuspokusmäßig rüberkommen können und am Ende aber eben doch viele, viele Dinge beinhalten, nach denen wir uns grundsätzlich sehnen.
Ja.
Und dieses, was du beschreibst, Maiki hat uns das auch geschrieben, die sagt, ich segel zum Beispiel und fange gerade an mit dem Windsurfen. Ich finde, das ist aktive Meditation.
Ja, man spricht ja auch davon, dass man in so einen Tunnel kommt.
Ja. Und ich erinnere mich, dass ich, als ich in Spanien gewohnt habe nach dem Abitur, jeden Nachmittag mit meinem Surfboard, ich konnte weiß Gott schlecht surfen, da ins Mittelmeer rausgefahren bin. Da gibt es entsprechend auch weiß Gott schlechte Wellen. Und dann da hing und im Prinzip ging nichts, aber ich hing halt in diesem Wasser. Und du paddelst und du bist weitestgehend alleine und du, das war ein, und du guckst einfach aus dem Meer raus und hoffst, dass immer mal so eine kleine Welle kommt, dass du Amateursurfer loslegen kannst. Und das war so ein Moment, wo ich irgendwann regelrecht süchtig nach war und auch so merkte, okay, das ist jetzt vielleicht was, wo ein anderer beten würde.
Das beschreiben ja viele. Gar nicht unbedingt die perfekte Welle, sondern dass dieses auf dem Wasser liegen so gut tut.
Ja.
Und das Geile daran ist ja, du hast ja die Absolution dafür, da auf dem Wasser zu liegen, weil du wartest ja angeblich auf die nächste Welle. Und du musst ganz dich nicht dafür rechtfertigen, dass du auf einem Board auf dem Wasser liegst. Herrlich.
Vor allem muss ich mich nicht von meinen kruden Vorstellungen im Kopf rechtfertigen. Genau wie du es sagst. Ich muss mich nicht rechtfertigen dafür, dass ich jetzt hier wieder Meditationsübung mache, die ich hier albern finde oder irgendwie bete oder sowas, wo ich überhaupt nichts mit am Hut habe, sondern wirklich sage, okay, ich lasse das zu und kann damit gut klarkommen. Schön. Ja, ich würde gerne noch auf eine Sache trotzdem hinweisen, die ich auch in diesem Manual fand und die ich auch in verschiedenen Berichten von Leuten fand, die sowas halt eben schon gemacht haben. Es gibt sogenannte emotionale Risiken. Das fand ich ganz interessant. Also der Jon Kabat-Zinn warnt selbst davor und ich glaube, das liegt auch auf der Hand. Wir haben am Anfang das angerissen. So Gefühle von Traurigkeit, von Angst, von Ängsten, die können am Anfang stärker wirken, ne? Weil du ja eben besonders darauf achtest, weil du dein Bewusstsein im Prinzip in diese Richtung bringst. Oder auch zum Beispiel eine traumatische Erfahrung oder einen Missbrauch. Krasse Verluste, die man im Leben hatte, weil irgendjemand gestorben ist oder ähnliches. Ne? Das sind im Prinzip Punkte, die dann wirklich besonders gehighlightet werden, also die wie mit so einem Textmerker plötzlich rausgestrichen werden können. Und da ist eben wichtig, dass du vorher mit der Person sprichst, mit der du das da machst, dass man sich überlegen kann, in welche Richtung kann das gehen und macht das überhaupt Sinn, dass ich hier an so einem Kurs teilnehme. Weshalb ich glaube, dass wenn wir von uns wissen, dass wir da anfällig sind oder dass wir vielleicht nicht mit einem ganz mit einer ganz entspannten Psyche da reingehen können, dass man dann schon ein bisschen aufpassen muss einfach, ne? Denn wie wir jetzt ja auch rausgestellt haben, die Wirkung ist da und wenn du es in eine falsche Richtung bringst, kannst du Schäden hervorrufen. So würde ich jetzt einfach mal sagen, dann, dass du dir dann lieber eine angeleitete Nummer suchst oder wirklich ganz, ganz klein anfängst.
Das muss man wirklich dazu sagen, dass es unter Anleitung, ähnlich wie beim Yoga, einfach besser funktioniert. Mhm.
Und es gibt
und Yoga passt ja auch zum Achtsamkeitstraining. Und das kannst du überall machen. Man kann es ja auch erlernen. Und besser ist es erstmal wie bei vielen Dingen mit dem Lehrer zu machen.
Ja. So, und ja. Ich finde eigentlich deinen Appell an mich zu sagen, ey, mach's klein und mach's vielleicht nicht länger als 5 Minuten und achte morgens, wir können sie ja mal noch ein bisschen Inhalt füllen, achte morgens mal unter der Dusche auf das warme Wasser. Ne? Schmeck mal den Kaffee wirklich. Nimm dir mal die Rosine aus dem Müsli raus und vielleicht probierst du es einfach mal aus, wie wir es gerade eben beschrieben haben. Und hab vielleicht wirklich diese kleinen Schritte als etwas, wo du dir Inseln schaffst, dass du nochmal sagst, okay, ciao, jetzt Wahnsinn um mich herum, Reizbombardement mal eben Cut hinter und ich spüre nochmal. Also das ist ja, glaube ich, hier wirklich einfach auch ein ganz wichtiger Punkt von unserem Podcast, dass wir immer wieder sagen, die Gefühle, die da sind, dieser große Strom an Dingen und an Emotionen, die aufkommen, check die. Guck rein.
Ja.
Wo kommen die her? Was machen die mit mir? Was wollen die mir sagen, was ich vielleicht nicht hören will?
Ja, wir kommen immer wieder auf den Punkt. Bei sich sein, zu sich finden, sich Zeit nehmen. Also das kostet natürlich Zeit. Natürlich kostet das Zeit, aber wenn du rennst, verpasst du auch vielleicht viele wichtige Dinge. Nochmal mein Zitat, Wilhelm Busch Zitat von eben, dass sehr viel Glück in den kleinen Dingen liegt. Ja. Wenn man denen keine Beachtung schenkt, Achtsamkeit, verpasst man ja auch vieles im Leben.
Kleine Dosen oft, schreiben die in diesem Manual. Das fand ich ganz cool. Und oh, ich muss dir noch von einer Sache erzählen, die habe ich mir noch notiert, bevor wir hier in den Endspurt kommen. Von Muße. Weißt, wir haben ja eben schon gesagt, so dieser Rückblick und diese Vergangenheit. Es ist ja oft so, dass wir irgendwelche Buzzwords haben in unserer modernen Welt. Mindfulness-based Stress Reduction. Das klingt ja sehr, sehr fancy. Aber ich fand diesen Begriff Muße eigentlich ganz cool. Althochdeutsch Muoza, ne? Gelegenheit, Möglichkeit. Ja. Ja, so. Und da halt zu sagen.
Habt die Muße.
Auch das Heile haben die schon gewusst, ne? Aristoteles hat irgendwie gesagt, es gibt Arbeit. Es gibt Erholung von der Arbeit. So, ich glaube, diese beiden Dinge kommen in meinem Leben vor. Ich arbeite und dann versuche ich mich zu erholen, um wieder arbeiten zu können. Und Aristoteles wusste aber, es gibt auch noch Muße. Glückliches, selbsterfülltes Sein. Wir haben das hier schon mal mit Heidegger zusammengebracht, ne? In der Welt sein, einfach da sein. So, und dieses Thema Muße wieder nach vorne zu stellen, was man, glaube ich, Neudeutsch dann eben Achtsamkeit nennen würde, das, oder vielleicht ist es zu einfach, so einfach wollen wir es nicht übersetzen, aber vielleicht vom Grundsatz her dieses glückliche, erfüllte Sein.
Wir können ja dazu sagen, dass wir es uns da einfach gemacht haben und dann ist es legitim, finde ich.
Gut, so, und auch Seneca, den ich ja sehr schätze, der hat eben auch gesagt, dieses mußevolle Leben in Gleichmäßigkeit, ne? Das ist top. Epikur spricht von der Windstille der Seele. Das gefällt mir dann eigentlich auch immer sehr, wenn ich mir so vorstelle, ey, die saßen davor vor um die 2000 Jahre, ne? Keine Handys, kein Stress, kein nix und doch genau dieselben Sachen, die geplagt haben.
Ja,
doch irgendwelcher Stress, eben doch irgendwelche Dinge, die im Kopf waren, nicht raus wollten. Und dann zu sagen, ey Leute, ne, Arbeit, Erholung von der Arbeit und Muße, bitte nicht vergessen. Das hat mir wieder mal sehr gefallen, weil mich beruhigt das immer. Wenn irgendwie finde ich das sehr beruhigend, die Vorstellung, dass es da schon Menschen gab vor mir, die genau dieselben Probleme haben wie wir heute.
Ja, jetzt ganz altes Sprichwort. Ich glaube auch von einem griechischen Philosophen, ich weiß jetzt aber nicht welcher. Die Sterne spiegeln sich nur in einem ruhigen Teich.
Ja, schön. Dann würde ich doch sagen, haben wir doch hier einen schönen ruhigen Teich hoffentlich gerade mal im einen oder anderen Hirn auslösen können.
Ja.
Und haben zu klären, wie jede Woche, die Frage, was wir nächste Woche machen dürfen. Und ich hätte einen Wunsch, wenn du damit einverstanden bist.
Ja, ich hätte auch einen Wunsch. Ich würde vorschlagen, Glück im Speed Metal.
Was?
Nein, das war ein Witz.
Okay,
ich stelle mir gerade vor, jeder wird nach seiner Fasson glücklich, soll auch so sein. Und wir stellen uns vor, dass so Meditationsmusik läuft, man im Doppellotus da sitzt und so. Und ein Metal-Fan, Hardrock-Fan würde vielleicht sagen, wenn ich Napalm Death von Megatrash höre, dann bin ich hin und weg.
Wird es welche geben? Vielleicht nicht ganz so viele, aber finde ich gut. Kommt auf die Liste einfach, ne?
Aber auch beim Heavy-Metal-Konzert muss es Balladen geben. Sagen wir es mal so versöhnlich.
Sehr, sehr schön. Mein Wunsch jetzt bitte, wenn du damit einverstanden bist, würde ich unglaublich gerne nächste Woche mit dir über Vergeben sprechen. Also versöhnen, entschuldigen, ne? Wie funktioniert das, wie läuft das? Pass auf, Hintergrund, du erinnerst dich an unser beider Gespräch mit der Eva Sepeci. Ich muss kurz erklären, wer das ist. Das ist also eine Frau aus Budapest, die als 12-jähriges Mädchen von den Nazis als Jüdin deportiert wird und in Auschwitz ankommt und eine sehr, sehr, sehr krasse Geschichte hat. Ne? Also sie wird normalerweise von der Rampe aus vergast, weil sie unter 16 ist, aber irgendeine Wärterin flüstert ihr zu, du bist 16 und das so eindrucksvoll, dass sie das ja. dann auch an dem Tisch irgendwie rausstammelt, als sie da tätowiert, die Haare abrasiert und man dafür für diesen Ort des Grauens ja. fertig gemacht wird. So. Und
für die breite Masse ist die Frau, mit der ich bei Lanz war und bei der ich mich entschuldigt habe in der Sendung.
Beim Lanz. Das war genau der Punkt. Du hast auch danach nicht wirklich mehr darüber gesprochen, aber wir haben ja zusammen mit ihr gesprochen. Ich war bei ihr in Frankfurt ja. und hatte das Mikro dabei. Du mhm. warst dazugeschaltet. Und was ich an deren mhm. Geschichte so spannend fand, wir haben das ja quasi eher so mal nebenbei noch gemacht, war aber eben dieses Thema, wie schaffst du das, wenn dir so ein Leid zugefügt wurde, ja. wenn dir sowas passiert.
Das denke ich bei ihr
ja,
auch immer.
Wie schaffst ja. du das, nicht nur nicht zu hassen, sie sagt ja ganz explizit, ich kann nicht hassen, sondern wie schaffst du ja, das auch noch zu vergeben?
Das hat sie ja immer wieder betont, das fand ich auch absolut bemerkenswert.
Ganz, ganz heftige Geschichte, von der würden wir euch dann nächste Woche nochmal ausführlicher erzählen und auch eben den Ausschnitt, den wir mit ihr besprochen haben, mit reinbringen. Und ja. ich finde, wenn wir das so, das ist ja eigentlich immer unser Versuch hier, vom Großen ins Kleine und umgekehrt, wenn wir dieses Große so auf unseren Umgang mit Momenten runterbrechen, wo wir Menschen versuchen zu verzeihen oder eben auch nicht, ne, und an unserem Groll festhalten, und manchmal kann das ja auch gerechtfertigt sein, dann glaube ich, können wir sehr, sehr viel von Eva lernen und wir würden dann das Drumherum wie immer vorbereiten. Also wenn du d'accord bist, dann ja, das.
Absolut.
Ja.
Dann ist unser Thema Vergebung.
Ja, Vergebung, genau. Und wir dürfen euch allen wirklich sehr, sehr herzlich danken, dass ihr uns wie immer so fleißig geschrieben habt, dass wir bei, das muss ich hier anmerken, voll des Stolzes, bei iTunes auf glatte 5,0 Sterne gestiegen sind. Ich habe mir die Bewertung aber, durchgelesen. Ne? Vielen ja. Dank, freut uns riesig. Es freut uns natürlich auch Kritik. Also wenn mal jemand sagt, weniger Sterne, gerne auch. Dann wäre es toll, wenn ihr uns dazu schreibt, was können wir besser machen. Haltet das unbedingt bei. Schreibt uns auch bitte weiterhin bei Instagram so fleißig wie bisher mit Feedback zu dieser Folge, Vorschlägen für die nächsten Folgen. Wir haben zum Beispiel reinbekommen, und das steht hier auch auf unserer Liste, den Themenwunsch keine Gefühle. Und zwar von Roman, der gesagt hat, ich hatte vor einigen Jahren einen schweren Autounfall und ein schweres Schädelhirntrauma, wurde 4-mal am Kopf operiert und meine linke Schädeldeckenseite ist jetzt aus Kunststoff. Ich habe nun einige bleibende Schäden, auch bin ich jetzt sehr neutral im Hirn. Ich fühle und empfinde nichts mehr. Fand ich ziemlich krass. Also ganz so krass muss es ja gar nicht sein. Ne? Schickt uns unbedingt, was euch umtreibt, was euch interessiert, und gerne klickt jetzt auf Abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und bleibt uns treu.
Ja, Leon, ich bedanke mich. Hat mir doch mal wieder mehr gebracht, als ich dachte. Und ich empfinde es wirklich nicht als Arbeit, sondern als großes Vergnügen, mit dir diese Sitzungen zu haben.
Dann wünsche ich dir einen guten Abend da bei deiner Show. Viel Wein danach, nicht ausgespuckt, sondern flaschenweise abgefüllt. Und wünsche frohes Fühlen. Bis ganz bald.
Ciao, tschüss.
Tschüss, tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.